Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Gut, liebe Hörer, da sind wir wieder. Mann, das war eine lange Pause, was? Aber wir haben Urlaub gemacht, Jens. Mhm. Darüber wird zu reden sein. Unter dem Motto, andere Länder, andere Schlitten, haben wir ja gestern schon mal telefoniert. Ich habe auch, tatsächlich war ich diesmal sehr viel aufmerksamer, obwohl ich kein Auto kaufen wollte, in Spanien unterwegs. Und habe da auch nochmal so ein paar Dinge zu berichten, insbesondere was so die Szene angeht, weil ich mir dann mal angeguckt habe, das ist ja richtig schwierig, da durchzusteigen. Du musst dann eigentlich so in Facebook in so Gruppen gehen, wo dann die Events für das in Anführungsstrichen Bundesland, also für Galizien dann drin stehen. Und woanders findest du die Sachen gar nicht mehr. Also Webseiten sind nicht mehr aktuell irgendwie. Klar, wenn du jetzt nicht in spanischen WhatsApp-Gruppen oder so organisiert bist, weißt du gar nicht, was passiert. Und es gibt aber zum Glück eine Facebook-Seite quasi, wo dann durch die Bank weg alle automobilen Events gelistet sind. Und das ist unabhängig davon, ob das Oldtimer-Geschichten sind oder ob das Rallye-Events sind, die dort durchaus sehr populär sind. Also da gibt es halt so kleine Rallyes, wo auch Autos fahren, alt, neu. Also das ist schon wild, was da fährt. Und zwar auch auf die Art und Weise. Da gibt es ja eine Menge Berge. Und was super interessant war, es war in der Zeit, als ich da war, der sogenannte Japo-Day. Und
irgendwas mit japanischen
Autos? Richtig, genau, der Japo Day. Und da war ich total geflasht, weil das in allererster Linie, also ging natürlich um alle Japaner, aber vor allem um JDM-Autos. Und da waren dann tatsächlich auch in der ganzen Region überall mal so JDM-Autos geparkt.
JDM, Japan Domestic Market.
Genau, also Autos, die nur für den japanischen Markt sind oder gewesen sind.
Produziert wurden.
Genau, und witzigerweise gibt es ja weltweit mittlerweile eine Szene, die riesig ist, die immer größer wird, auch in den USA. Und dann standen da solche Dinger hier rum, guck mal.
Ist auch geil.
Ja, genau, das ist so ein Luxus-Van, also so eine Größe, ja, Größe.
Toyota Hiace.
Ja, genau, Toyota Hiace. Und dann aber wirklich luxuriös und sportlich zugleich.
Was für ein Hersteller?
Gute Frage. Er hat auch schön wunderbar das Zeichen abgemacht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall, wen das interessiert, Hashtag Japo Day, also J-A-P-O Day. Dann kann man sehen, das war im Juli, was da so passiert ist. Das ist dann natürlich, ich sag mal, unter Berücksichtigung sämtlicher Fahrzeuge, Oldtimer, aber natürlich auch Driftautos, ganz, ganz wild. Also ganz, ganz wild. Und ich habe halt gemerkt, wirklich, das mag jetzt am Sommer gelegen haben, wahrscheinlich, es war jedes Wochenende irgendein Event dort in der Nähe.
Ist ja hier auch.
Ja. Ja, ist ja hier auch, ist mir aber in Spanien nicht so aufgefallen.
Ach so, ja.
Und es ist wirklich so, ich war dann wieder bei diesem Treffen, was es gibt, dort gleich um die Ecke. Und wenn du dann die Autos siehst, das ist eben eine andere Welt. Und das sind die Autos, die dann, ja, die wenigen auch manchmal ausländischen Autos, die in den 80ern nach Spanien gekommen sind. Weil man darf ja nicht vergessen, die kommen aus einer Diktatur. Dann gab es wenig Geld in dem Land. Die haben dann, waren ja froh, wenn sie einen Seat hatten zum Fahren. Und dann ging das langsam in den 80er Jahren los, dass man sich mal den einen oder anderen Gebrauchtwagen aus Deutschland geholt hat. Genau.
Franco.
Genau, Franco-Diktatur. Ne? Und guck mal, solche Autos hier, das lässt doch dein Herz aufgehen hier. Ne? Guck mal, was siehst du hier?
Fiat 850 Spider.
Genau.
Von Bertone.
Schon schön, ne?
Ja.
Also sieht man auch, also natürlich sieht man den selten. Dann stand an der Einfahrt zur Insel, stand so ein alter LKW, bei dem ich dann auch erstmal recherchieren musste, was das für ein Ding ist. Ein International Paystar, kennst du das? Hast du schon mal gehört? Das ist so ein...
Ich kenne nur International Harvester als Hersteller.
Ja, also International ist der Hersteller, guck mal, so sieht er aus. Und ist halt ein LKW, ja. So aus den 60ern. Und sieht der Paystar.
So aus wie so ein Scania-Hauben-LKW.
Ja, genau. Gut, danach sind die dann alle gekommen. Ist wohl ein unheimliches Arbeitstier. Ganz cool, total restauriert. Also auch mit Liebe gemacht. Und dann gab es da auch sowas hier, ne? So ein Evo 2, beziehungsweise Evo 1 in diesem Fall. Das war auch ein echter. Ja, aber die Spanier wissen dann auch, was sie haben. Also da brauchst du nicht fragen, ob du den günstig kaufen kannst. Die lachen dich auch aus. Und auch sowas freue ich mich ja, wenn ich das sehe.
Also ein alter Ford Escort, so ein MK2 und dann böse verbreitert.
Ja, genau, genau. Auch ein Auto, was ja sehr, sehr gerne für sportliche, für Rennsportaktivitäten genutzt wurde. Echt cool. Also eine Menge tolle Autos gesehen, einfach mal mehr drauf geachtet und wenn man also interessiert ist an sowas, auch wenn man mal im Urlaub ist und man möchte mal irgendwie einen Tag nicht an den Strand gehen, dann ist das eine gute Alternative. Eine schöne alte Ente war auch dabei, also Enten siehst du da sowieso mal so die ein oder andere, aber so eine alte mit geteiltem Nummernschild, altes geteiltes Nummernschild, also ein richtig, richtig altes Schild und dann zwei Stück hinten. Ein Teil links, ein Teil rechts, neben dem, ich glaube, neben dem Schloss von der Haube. Und das ist auch so eine mit diesem, ich muss immer lachen, Lenkrad, weißt du? Das ist ja so, ne? Mhm. Dieses, so, das ist so ein Stahllenk.
Stahlrad.
Nee, zwei.
Zwei.
Ah ja, zwei. Zwei Speichen Stahlrad. Also wirklich nur so zwei Speichen, eine nach links, eine nach rechts. Total spartanisch, aber das war halt nur mal der Gedanke einer Ente damals, ne? Naja, also von daher war das sehr, sehr wertvoll. Das Thema Future Classic ist irgendwie auch schwerer zu bewerten, weil das sind Autos, die da wirklich noch im Alltag benutzt werden. Das hat sich noch nicht so...
Ist ja bei uns auch. Wir haben ja auch in Future Classic über viele Autos gesprochen,
ja.
Die einfach, wo wir nur der Meinung sind, es wird mal ein Klassiker, aber das heißt ja nicht, dass sie noch nicht ganz normal benutzt werden.
Ne? Das stimmt. Und ein schönes Beispiel ist dafür... Ich bin ja jetzt wieder viel mit dem Twingo dort unterwegs gewesen, der immer noch so da stand, wie ich ihn letztes Jahr poliert habe, zum Glück. Und ich hatte Aufklebersätze bestellt dafür, für die Benetton-Sätze, weil die waren ja mittlerweile ab irgendwie. Und habe die auch bekommen, also auch die auf den Kotflügeln, das sind ja so gummierte Aufkleber. Ich habe die tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie original sind, bekommen, auf jeden Fall genauso gummiert, aufgummiert. Da hat das Auto auch mächtig durchgewonnen. Macht manchmal was aus, wenn die Aufkleber wieder drauf sind. Ne? Mhm. Dann habe ich noch zusätzlich so diese, da gibt es einen französischen Händler, bei dem man diese Scheibenaufkleber kaufen kann, die immer drin waren. So, keine Ahnung, Renault empfiehlt 11 ja, ja. oder so. Ne? Und ich habe diesen, es gibt einen mit Renault Formel 1, weil der in dem gleichen Gelb ja. ist. So ganz geil, den habe ich da auch noch mit reingeklebt. Und dann war ich einen Abend, weil wir waren kurz bevor wir geflogen sind, war Vollmond. Dann war ich an einem Abend nochmal Bilder machen, die habe ich noch nicht gepostet, so mit Mond im Hintergrund und so. Und bin ich da auf diesen, das ist so ein Bootsanleger, nennt man das auf Spanisch oder Muelle genannt. Großes Ding, wo man rauffahren kann. Und ich habe den Wagen geparkt und ein paar Bilder gemacht, kam sofort einer an und hat mich gefragt, ob ich den verkaufen will. Er ist ein Riesenfan vom Twingo, sagt er. Und dann haben wir uns kurz unterhalten auf Spanisch und mir ist halt aufgefallen, in Spanien sind die auch weg. Also die, die einen haben, geben ihn nicht her, weil sie wissen, dass sie keinen nachbekommen. Und auch die schätzen halt die erste Serie sehr, weil sie halt wissen, dass dieser Zahnriemenmotor, der danach kam, halt Sollbruchstellen hat und die Qualität auch nicht besser geworden ist. Also die ersten Baujahre sind halt die besten. Ja, und dann merkst du, also es werden auch keine angeboten. Und wenn du da einen siehst, dann ist das wirklich nur ein Teileträger. Und ich hatte eigentlich vor, da mal zum Schrottplatz zu fahren, um mal zu gucken, ob ich ein paar, ich sag mal, Erstserien-Twingo-Teile bekomme. Aber das ist genauso lächerlich wie hier. Also brauchst du hier auch nicht mehr probieren, zu Kiso zu fahren und zu sagen, ob Quatsch. Du irgendwie türkise Knöpfe kriegst, die lachen dich aus. Nee. Ne? Kannst du höchstens noch ein Auto kaufen. Ja, und von daher war das irgendwie wieder eine neue Erkenntnis, dass, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man noch das eine oder andere. Bebop habe ich gesehen. Geil. Auf einmal stand dann Bebop, schwarz-silber.
So selten, ne, Bebop. Mhm.
Ja, und du kannst dir ja ungefähr vorstellen, weil, also du wartest ja dann quasi darauf, dass die Leute kommen, die den fahren, damit du mal siehst, Und das waren halt alte Menschen, die bestimmt, also so, ich stelle mir das so vor, ja, das auf jeden Fall. Und ich stelle mir das so vor, die gehen in so ein Renault-Autohaus und haben eigentlich vor, irgendwie einen Kangoo zu kaufen. Dann steht dieses Auto da, sie findet den pfiffig, der Verkäufer merkt das und sagt, boah, endlich einen, den ich dieses Auto umhängen kann. Das ist sowieso schon schwierig genug, mit den einzusitzen und so. Und dann habe ich, das ist immer so witzig, weil ich sehe so ein Auto, fahre da ja quasi dran vorbei. Ne? Dann habe ich meine Frau und meine Tochter an Bord. Und dann sage ich, ja, lass mal kurz hier eine Runde spazieren gehen. Und weiß meine Frau weiß natürlich dann schon, was die Sache geschlagen hat. Ich sage, ich muss mal ein paar Bilder machen. Sagt sie, wovon denn? Ich sage, ja, von dem Bebop. Sagt sie, wie Bebop? Ich sage, ja, der heißt Bebop. Okay, was daran so besonders? Ich sage, okay, jetzt fange ich an. Ne? Und dann fängst du an zu erklären, hier hinten Leiterklappe, Fenster runter, zig Panoramadächer, Einzelsitze hinten und. Und dann steht meine Frau so daneben und denkt, okay, das ist schon ziemlich crazy, das Auto, ne? Ich sage, ja, keine Ahnung, wer sich da mal durchgesetzt hat bei Renault und gesagt hat, das bauen wir so. Ja, aber auf jeden Fall cool, wenn man sowas dann mal entdeckt. Die Bilder müssen noch gepostet werden. Ja, naja, ansonsten bin ich erholt und entspannt wieder da. Und ich hoffe, das gilt für dich auch. Du warst ja jetzt eine Woche in Dänemark.
Ich war jetzt die letzte Woche in Dänemark. Wo du gerade Bebop sagst, ich habe da in Dänemark mit deutscher Zulassung einen langen Mercedes Citan gesehen, mit langem Radstand. Das habe ich noch nie gesehen.
War es eine T-Klasse oder ein Citan?
Citan, stand
okay, drauf. Citan.
In Silber Metallic, so Familienkutsche. Ne? Mhm. Wir waren ja in Västervik, hatten wir ein Haus gemietet. Und das ist da oben Nordjütland, das ist kurz vor Cold Hawaii. Cold Hawaii,
ja, okay, du lachst. Cold Hawaii, okay.
Das ist ein Surferparadies, das ist ganz krank.
Okay.
Da ist, wenn du siehst, wie die da surfen und kitesurfen, das ist, Alter, das glaubst du gar nicht, wirklich.
Kannte ich nicht,
und alles cool, voll Wohnmobile und voll Surfer und so eine richtige Surfer-Hochburg da.
Okay.
Da fuhr dieser Citan vorbei. Mhm. Und da habe ich auch, also sonst habe ich überhaupt keine Klassiker irgendwie gesehen. Mhm. Da standen zwischen diesen Wohnmobilen noch jeweils, standen noch zwei wirklich schöne W124er Kombis. Also S124er.
Ja, ja.
Und sonst, und dieser Citan, dieser lange, habe ich gesagt, was ist das denn?
Weil der auch Deutsche, die 124er Kombis?
Ja.
War einer Silber davon?
Nee, die okay. waren, einer war Anthrazit und der andere war in so einem, okay. boah, wie heißt die Farbe? So ein Bronze-Metallic. Mhm. Aber dieser Citan, der ist ja ewig lang. Der hat einen riesen Radstand.
Ja, ja, das ist ein richtiger Dackel.
Im Endeffekt ist es doch ein verlangertes Kangoo-Chassis,
oder? Ja, nicht? Ja, genau.
Und so strange, so ein Auto zu sehen.
Ja, gut, so ein Auto kaufst du dir natürlich, weil du irgendwie das brauchst. Oder weil du halt sagst, pass mal auf, ich habe ein Longboard. Ja, genau. Ich habe ein Longboard und das will ich drin mitnehmen. Ja. Ne? Ja. Gut, das werden auch Exoten bleiben. Ne?
Dann, der Autoverkehr ist ja geprägt von, du hast viele kleinere Wagen in Dänemark. Mhm. Hat viel mit der Luxussteuer zu tun aus den letzten Jahren.
Ja, klar.
Und ein sehr hoher Anteil Elektroautos auch. Du auch wirklich überall dein Auto laden kannst. Es gibt wirklich viele Elektrostationen sozusagen. Lustigerweise, ich habe da in der Gegend unheimlich viele VW ID. Buzz gesehen. Mhm. Die sieht man hier so ein paar. Mhm. Die waren da wirklich, also viele VWs und sehr viele VW ID. 7 habe ich gesehen in der Woche. Also Kombis. Mhm. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, der Verkehr, also wenn man eine Woche in Dänemark Auto gefahren ist, ist man ja komplett entspannt, ne? Ist ja komplett entschleunigt. Also klar, die fahren auf der Landstraße 80, maximal 90, wenn die ein bisschen breiter ist. Das ist aber extra ausgeschildert. Mhm. Und immer auch auf der Landstraße, wenn eine Kreuzung kommt, ist schon reduziert auf 70 oder 60. Also da knüppelt keiner mit 100, 120 über die Landstraße.
Nee, das ist in Spanien ja genauso.
Das gibt's ja nicht. Ja. Auf der Autobahn fährst du 110 oder 130, je nach Abschnitt. Und muss sagen, die Dänen sind sehr zuvorkommend und sehr zurückhaltend beim Autofahren. Also wenn du zum Beispiel auf der Landstraße, wenn einer abbiegt, also der kommt aus einer Seitenstraße raus, dann biegt der wirklich erst ab, wenn wirklich kein Auto irgendwo mehr kommt. Okay. Also nicht wie bei uns, ja, ich komme, ich fahre noch mal kurz und
ja, bremse genau.
zwei aus oder so.
Ja, genau.
Das gibt es da nicht. Gibt es okay. einfach nicht. Ist einfach nicht vorhanden. Der ganze Verkehr ist ruhig. Also es hupt keiner, es macht keiner Terror, es fährt keiner dicht auf der Autobahn, nichts, gar nichts. Also jedenfalls in der, wo ich war, war das so. Das war komplett tiefenentspannt.
Du, das ist mir aber in Spanien auch aufgefallen.
Und dann auf der Rückfahrt, 30 Kilometer vor der Grenze, sehe ich schon im Rückspiegel immer einen, der Tiere strengelt und Lichthupe macht, die Dänen da wegfegt. War natürlich ein Deutscher, der nochmal seine Visitenkarte dagelassen hat, kurz vor der Grenze, aus Dänemark raus, mit so einem riesen Mazda-SUV, CX-60 oder wie die Dinger heißen.
Okay.
Hamburger oder Pinneberger Kennzeichen oder SE, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Und wirklich, du bist 20 Kilometer in Deutschland unterwegs und schon wieder ist Krieg auf der Autobahn. Aber zum Beispiel auch in Dänemark, jeder, der nicht musste, ist auch nicht links gefahren. Die rechte Spur wurde ganz normal benutzt. Weißt du?
Ja, ja.
In Deutschland, du fährst und auf einen Schlag, hier bei Neumünster auf der Autobahn, auf der ersten Spur ein Lastwagen und kilometerlang kein Auto und auf der zweiten fast Stau und auf der dritten. So diese selbst, also wie soll ich denn das nennen? Die Deutschen fahren irgendwie anders Auto. Das ist viel mehr so diese Hackmesser-Mentalität und dieses, du hast permanent einen, der dir wieder bei, selbst bei 160, der so dicht auf der Stoßstange ist, dass du sein Nummernschild schon gar nicht mehr lesen kannst. Mhm. Also ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, ich will das mal, also ich habe eine ähnliche Wahrnehmung tatsächlich in der Veränderung der Art und Weise der Spanier. Die sind nämlich auch viel, viel ruhiger geworden im Fahren. Und mir hatte ein Hörer von uns, der mit dem Fahrrad ganz viel unterwegs war jetzt in Spanien, auch gesagt, dass er eine sehr, sehr positive Erfahrung mit den Spaniern gemacht hat. Ich frage mich die ganze Zeit, woher das kommt. Also ob das irgendwie an den Strafen liegt oder an dem Miteinander liegt. Es ist nur so, und wenn ich so drüber nachdenke, mittlerweile hat ja in Deutschland irgendwie jedes zweite Auto hat irgendwie ein Uno an Bord, damit man weiß, wo geblitzt wird und so weiter. Wenn du das hast, damit du nicht aus Versehen zu schnell fährst, dann finde ich, ist das eine gute Investition. Wenn du das hast, damit du an allen anderen Stellen, wo das Ding nicht piept, permanent viel zu schnell unterwegs bist, dann ist das halt auch scheiße. Weil ein bisschen was denken sich die Menschen ja schon dabei, wenn es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Und klar gibt es da auch Ausnahmen, aber du hast halt recht, dieses Miteinander, ne? Das ist, mittlerweile ist das ein bisschen Krieg in Deutschland, ne? Was das Fahren angeht.
Ja, du hast das Gefühl, auch in Dänemark ist es ein Miteinander auf der Straße. Mhm. So. Man nimmt Rücksicht auf den anderen. Mhm. Weißt du, was ganz krass ist? Überall, wo ich war, waren die Parkplätze umsonst. Es gab nicht einen Parkscheinautomaten oder irgendwie ein Schild, hier musst du was bezahlen. Mhm. Nichts, gar nicht. Mhm. Okay. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, so, ja. Irgendwie so die. Es, also mir hat es sehr gut
gefallen. Ist in Soltau auch so, musst du hinziehen. Gibt es auch keinen Parkscheinautomaten.
Nein, also mir hat es auf jeden Fall,
ja. Wenn es Platz da ist,
dann. Also mir hat es sehr gut gefallen. Also dieses Entspannte war schön.
Ja. Nochmal zurück zu den Autos. Eins der schönsten Autos, die ich in Spanien gesehen habe, ich hatte Jens dann auch gleich Bilder geschickt, war ich mit meinem Vater im Einkaufszentrum und auf einmal steht da auf einem Parkplatz ein weißer BMW E30 318 IS. Geil. Und du siehst den so auf den ersten Blick und denkst, oh, der sieht aber gut aus, so mit diesen typischen gelben Nebelscheinwerfern dann unten drin. Altes Kennzeichen, Madrid. Und dann bin ich halt rangegangen, habe auch Bilder gemacht davon. Aus jeder Perspektive sah dieses Auto perfekt aus. Und dann, jeder kennt das ja, der hat ja diese, typischerweise, den gab es natürlich auch mit Leder, aber typischerweise hat er diese graue Ausstattung mit so einem Karo. Und dieser Karo-Stoff, ich habe den einfach nur durchs Fenster fotografiert, ist wie neu gewesen, das Auto. Aber jetzt kommt's, also jetzt kommt's, er hatte halt auch einen BMW Classic-Aufkleber so über einer Leiste. Ja. Also da weiß schon jemand, was er da macht. Das ist kein Zufall, dass der Wagen so dasteht. Aber jetzt, um nochmal zurück, ein 318 IS, was für ein geiles Auto, das 1988 war.
Ja, 140 PS.
Genau.
War ja so ein Sportmodell.
Genau.
Das heißt,
vier Ventiler schon.
Ja, der hatte ja 11 PS mehr wie ein 320er.
Ja, genau.
Ja, also als
Vierzylinder. Und war viel agiler.
Ja, natürlich, klar.
Viel agiler. Ja. Viel sportlicher und es sind eben.
Hatte der nicht sogar unten eine Spoilerlippe, eine tiefere vorne? War die nicht tiefer wie beim normalen E30.
Ah, glaub, hier, ja. hier auf dem Bild nicht. Also
und er hat hinten auch einen kleinen Heckspoiler.
Einen kleinen Heckspoiler, genau.
Er hat vorne auch die Lippe und die untere Kante ist größer.
Ja, okay. Ja, die hier hat er diese schwarze Schmale, aber er hat auf jeden Fall hinten diesen Spoiler.
Zeig nochmal.
Hier. Ja, da.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, und dann mit der Kreuzspeichenfelge natürlich drauf, die war ja 15 Zoll, muss ich lügen? 15 Zoll und perfekter Zustand. Und dadurch, dass das ja mal so eins meiner ersten Autos war und ich auch heute, wenn du so ein Auto
siehst. IS hat's
nein. Ich hatte einen 316, einen 318 und einen 320, kein 318 IS, aber ja. E30 BMW halt. Ja. Und ich finde, das ist so ein unglaublich perfektes Maß gewesen. Also die Größe von dem Auto war perfekt. Ja. Der war nicht groß, der ist auch heute extrem zierlich, wenn du den siehst. Der wirkt total schmal.
Und 318 IS haben wir gesagt, der M3 des kleinen Mannes.
Ja, Italo M3.
Ja.
Das war noch was anderes. Aber.
Das war was anderes, der Italo M3.
Ja. Genau, ja. Aber auf jeden Fall ein cooles Auto und echt mein Highlight so vom Zustand her. Der war so auffällig gut. Aber da habe ich halt auch gemerkt, boah, mein Vater sogar, er sagt, boah, Der ist ja perfekt. Boah, da würde ich sofort 20.000 Euro für zahlen. Ich gucke ihn so an. So.
Was?
Okay, let's go. Aber kriegst du auch, also ist, du kriegst ja quasi keine unverbastelt, richtig perfekten Autos. Kannst du vergessen. Ist vorbei. So. Die sind dann wirklich mittlerweile in festen Händen und die wissen auch, was sie haben. Aber ja, E30 ist es auf jeden Fall wert, da mal drauf zu gucken. Wenn man aber noch was Härteres aus, naja, etwas späterer Zeit haben möchte. Ich bin heute hier mit Staunen in die Garage gekommen. Ich wusste ja, dass er hier steht. Ein Auto, was es hier noch nie gegeben hat?
Nee.
Das, genau. Ein Pre-Merger AMG, bei denen es ja immer ganz viele Mythen und ganz viel auch, also ganz viel Fake-Scheiß gibt, wenn man ehrlich ist. Weil die Autos auch alle nie 100% eindeutig sind, weil es gibt Menschen, die haben sich einen Pre-Merger, also sprich, das nennt man die AMG-Fahrzeuge, die gebaut worden sind, bevor Mercedes eine Beteiligung an AMG hatte und man sich zusammengetan hat. Und diese Autos sind ja manchmal einfach nur Motortuning und von außen nicht zu erkennen. Und manchmal sind es eben gefühlt echte AMG-Modelle mit AMG-Styling, so wie man das erwartet, mit dieser Ducktail-Spoilerlippe hinten. Und dieses Auto ist so einer. Und das ist ein 300er CE 3,4 AMG. Das ist also auf Basis des 24-Ventil-Motors damals eine AMG-Variante mit, ich sag mal, um die 280 PS, 272 PS. Interessanterweise, und da muss ich jetzt echt mal tiefer einsteigen, ich habe das jetzt vor dem Podcast nicht gemacht, ist das ein Fünfgang-AMG. Und ich hätte, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, die haben erstmal Viergang genommen, weil da wussten sie, was sie haben, das funktioniert. Das hat ja auch funktioniert bis zum 500e hoch, also kein Problem. 500e gab es ja auch nie mit Fünfgang-Automatik. Nein, dieser hier hat schon Fünfgang-Automatik. Und ist in so einem Zustand, wo ich eben zu Jens gesagt habe, scheiße, das Auto ist echt gut. Der war nie in einer, in Anführungsstrichen, schlechten Hand. Und ich will erklären, was ich damit meine. Diese Autos sind ja, jemand, der sich so ein auffälliges Auto gekauft hat, Anfang der 90er, ist in der Regel mit dem Auto auch recht sportlich unterwegs gewesen. Weil du brauchst sonst so ein Auto nicht. Das Auto läuft halt, keine Ahnung, 270, irgendwie so. So, das ist das eine. Das zweite ist, der zweite Besitzer, der hat sich gefreut, dass er den deutlich günstiger gekriegt hat, weil die Autos hatten dann auch einen recht heftigen Wertverlust. Und der dritte Besitzer, der hat das Auto gekauft, weil er eh kaum teurer war als ein normales Coupé. Denn nachher, Anfang der 2000er, hat man diese Autos hinterhergeworfen bekommen. Und das ist Fakt. Diese Autos wollte keiner haben. Die waren nach außen hin auch einen Ticken zu prollig. Die waren aus der Zeit gefallen, weil es halt auch noch so Tuning mit Spoilern waren. Und Tuning mit Spoiler hattest du 2000 nicht mehr.
Nee.
Da gab es keinen Mercedes so mit Spoiler. Das gab es nicht. Und deshalb waren die wirklich aus der Zeit gefallen. Und dann sind sie ja vor einigen Jahren immer mehr gekommen. Vieles nach Amerika gegangen, deutlich teurer geworden in den Preisen. Wirklich, sie haben sich quasi jedes Jahr haben die einen Wertzuwachs gehabt von, keine Ahnung, 30-40%. Und jetzt steht hier so ein Auto, was eigentlich auch eine geile Geschichte hat, weil das tatsächlich nachvollziehbar ist, dass der eben ewig in einer Familie war.
Genau, also der Vater vom jetzigen Besitzer hat es als Vorführer neu gekauft mit 40 Kilometern im Tacho. Und der Sohn hat es übernommen vor über 20 Jahren. Das ist die Geschichte vom Auto.
So, und der verkauft ihn jetzt. Und bei dem Auto merkt man halt, wenn man sich da reinsetzt. Und ich kann ja wirklich ein bisschen diese Unterschiede rausschmecken aus einem 124er. Da geht es wirklich um so Details, wenn du mit der Hand über das Leder fährst und guckst, wie weich ist das in den Türen, ist das ausgehärtet. Da kannst du ungefähr erkennen, was so ein Auto schon so erlebt hat. Ja. Dann guckst du dir so die Technik an, guckst mal unter die Motorhaube, dann ist das entweder super clean, dann okay, dann ist was dann gemacht, oder ist es eben so, wie es halt gehört. Und in diesem Fall ist es halt so, wie es gehört. Aber du siehst halt noch einen eindeutig weißen Krümmer, der auch noch nie behandelt wurde, noch nie ab war. Du siehst, dass eben sämtliche Zustandseindrücke zu dieser Laufleistung von um die 150, ne, hat er, ne, gelaufen, ja, passt. 100%ig. So, siehst du im Innenraum, das riecht alles 124er, da ist nicht irgendwie mal Dover schwarzer Alcantara Dachhimmel eingebaut worden, weil der alte hängt oder irgendein Blödsinn, sondern es ist wirklich glücklicherweise sehr, sehr, sehr gut erhalten und Jens hat ihn durchgemessen. Er ist zum größten Teil im Erstlack, was halt auch geil ist bei so einem Auto. Auch eher unüblich, muss man ja sagen. Die rosten ja auch ganz gerne mal.
Ja, er hat auch zwei kleine Stellen, die weggemacht werden müssen. Mhm. Oben auf der Tür, komischerweise. Das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Ich tippe mal, dass da Befestigungen von den Leisten sind.
Ja, natürlich sind da Befestigungen von den Leisten, ja. Und wahrscheinlich haben sie die, als sie neu waren, denn das sieht man bei dem Auto, das ist ja auch so ein AMG-Ding damals gewesen. Also, AMG hat dann auch gerne für den Kunden den Chrom weglackiert. Mhm. Das ist hier so. Das heißt, so diese Chromeinlagen in den in Sakko-Brettern sowie auch der Chromgrill sind weglackiert. Und die haben auch dann gerne mal Bordzierkanten mitlackiert. So, kannst du machen, machst du ab, lackierst du und machst sie wieder drauf. Wenn du sie dann draufschlägst, haust du den Lack darunter natürlich, beziehungsweise die Befestigung, wenn du Pech hast. Und zack, 30 Jahre später hast du halt Rost. Ja. Naja, okay. Aber ist, finde ich, wie gesagt, ein total, möchte behaupten, ehrlicher Zustand. Und diese Autos, so ein AMG Coupé, Jens hat sich da reingesetzt irgendwie, ich stand 3 Meter neben dem Auto und habe gedacht, Jens, der passt zu dir. Und Jens sagt nur, solche Autos passen immer zu mir.
Passen wirklich immer zu mir. Und es ist tatsächlich auch nicht spätere umgebautes Auto, sondern er ist so als AMG, genau, 3,4 Coupé ausgeliefert, genau, bei Mercedes-Benz.
Datenkarte 3,4er, genau, ist so bei Mercedes alles hinterlegt. Genau. Auch das ist immer viel wert, weil das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt halt eine Menge Autos, die sind ja auch jetzt nicht unbedingt schlecht, aber wenn so ein Auto geboren wird als 300er CE24-Ventiler, geht dann irgendwie nach Japan und wird dann dort vom japanischen Konzessionär oder dem AMG-Partner quasi vor Ort umgebaut, dann ist das Auto auch nicht anders. Aber es macht halt schon einen Unterschied, weil hier ist es halt 100% nachvollziehbar. Ja, genau. Bei einem anderen Auto kann es sein, der aus Japan kommt, wenn du es ganz blöd willst, zimmerst du vor 2 Jahren da den Motor rein, bastelst dir ein Bodykit zusammen aus Teilen, die du noch irgendwie findest oder sonst was, oder lässt es halt weg und erzählst eine Geschichte über das Auto, die er nicht hat. Das ist aber, also nochmal, das ist wertbestimmend, ne? So.
Ja, klar. Ja?
Ein Auto mit einer eindeutigen Historie ist im Zweifel, ich würde fast sagen, das doppelte Wert von einem Auto, was keiner hat.
Also er hat hier eine eindeutige Historie, er hat auch eine Bordmappe, die ist komplett, er hat ein Scheckheft, was am Anfang beim Mercedes-Händler auch geführt worden ist, die originale Datenkarte ist vorhanden und so weiter, aber sonst auch wirklich, also nicht groß Unterlagen, also es gibt jetzt keinen Rechnungsordner oder irgendwas. Ja, deshalb, Wagen braucht auf jeden Fall auch einen Service, Klima geht auch nicht richtig.
Ja, gut.
So, die Reifen müssen neu, das sind neuere Reifen drauf, haben wir vorhin, unsere Witze übrigens sind Lauf-Henn-Reifen drauf.
Ja.
Das,
ja.
Ich habe zu dem Besitzer auch nur gesagt, die Kackreifen müssen da auch runter. Also, vor allen Dingen 17 Zöller sind jetzt auch nicht mehr so ohne Ende teuer heutzutage. Das
ist nichts ja, Besonderes. Ist aber ein spezielles Format, ne? Ich meine 2,35, 45, 17.
Keine Ahnung. Wird es schon geben.
Auch da, ne? Das ist übrigens auch ein schönes Detail. Wenn man sich die Felgen anguckt, dann sind die nicht perfekt so in der Optik. Das liegt aber einfach daran, dass sie nicht aufgearbeitet sind, sondern sie sind original. Das heißt also, sie haben das glänzende Außenbett, was aber natürlich so ein bisschen trüber wird, was mit der Zeit einfach völlig normal ist. Ja. Aber in dem Zustand auch unwiederbringlich. Weil wenn die aufgearbeitet sind, sind die aufgearbeitet. Dann so. Und wirklich toll. Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert, aber ist leider auch kein billiges Auto.
Nee, kostet mit Service in allem drum und dran 89.000 Euro.
Ja. Ja, und dafür mittlerweile echt ein mega cooler Auftritt. Das Einzige, was raus muss, haben wir uns eben auch wirklich, wie sich da so dieses Zeitgeistgefühl verändert. Der hat da hinten drin schwarz-rote Rückleuchten.
Ja.
Und also, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du da die originalen, ja, mit gelben, also orangen Blinkern, weiß, rot reinpackst, dann sieht er aus, wie er im Prospekt ausgesehen hat.
Sonst Schöne ist, nicht. Vorne hat er die ja, die orangen Blinker,
ja,
ich bin schon
genau.
Gefreut.
Ja. Genau. Ja, und auch da, ne, sieht cool aus, dieser Chromgrill, der dann in 199, also ja. Blau-Schwarz-Metallic lackiert ist, das ist ein typisches AMG-Merkmal gewesen damals.
Ja. Ja.
Das war typisch für damals.
Das ist ein schönes Auto, mir gefällt er auch. Ich habe mir den so in Ruhe angeguckt, Hardy war heute Morgen auch da, wie der kam, und habe den mit dem Schichtmessgerät durchgemessen. Das ist halt, an einem Radlauf ist es erhöht, da war es irgendwie 200 Mikrometer, wahrscheinlich ist aber ein Kratzer weglackiert. Der Rest ist Erstlack, auch die Haube vorne, alles.
Ja, toll.
Und ist unfallfrei, der Wagen. Hinten gibt es die Stoßstange, hat ja so ein Gummi-Inlay praktisch.
Mhm.
Der hat hinten eine Macke, da sagt er, ja, da ist der Vater mal in Italien rückwärts gegen Lichtmast gefahren. Dann habe ich sofort mit dem Schichtmessgerät rundherum gemessen, aber das Blech ist halt original.
Ja, ja.
Also
ja,
dann hat man das nie ausgetauscht, ist halt seit über 20 Jahren diese Macke drin. Kann man, also weißt du, das ist ein sehr authentisches Auto, so, das ist es.
Ja.
Definitiv.
Ja, ja,
und
genau.
ist besser, wie ich gedacht habe. Weil er dann auch am Anfang am Telefon schon sagt, ja, es gibt doch keine Unterlagen und das nicht und so. Und dann war ich ganz überrascht, wie so der das Package ist.
Ja, und man ist ja dann nochmal ein bisschen forensisch tätig. Ich habe mir die Fahrzeugmappe auch angeguckt, weil, wenn du es mir richtig gesagt hast, fehlt ja der erste Brief. So.
Ja.
Aber man kann halt, also es sind halt zum Beispiel, ist eine grüne Versicherungskarte drin, die 3 Jahre gültig war, von 93 bis 96, auf den Namen des jetzigen Besitzers, also der Vater hat den gleichen Namen gehabt, ne? Wie das bei Italienern, ja häufig so ist, Spaniern auch. Und also damit ist halt auch klar, du kannst es halt nachvollziehen, das ist ja nichts gefaked. So.
Nee, das kann, an dem Auto ist nichts gefaked. Nee, nee.
Genau.
Ein blödes, zu modernes Radio drin mit einer riesen Endstufe
in dem Kofferraum. Ja, der Klassiker.
Kann man alles rausreißen.
Ja, Klassiker.
Kommt wieder ein. Er sagte selber, er hätte das Bäckerradio irgendwann ausgebaut, er hätte es nicht mehr. Da habe ich auch nur gesagt, ja gut, so ein passendes Bäckerradio kostet ein paar hundert Euro, ist das da wieder drin, fertig aus. Ne?
Ja, ja. Gut, macht ja auch.
Aber er hat sonst nichts verpasst. Das Original Lenkrad ist noch drin, weißt du? So.
Ja.
Und es gibt so ganz viele Details, die einfach nur original geblieben sind, fertig aus. Ne?
Ja.
Aber gab es keine Mühe. Der ist ihn auch. Am Anfang sagt er ist den, wie er den vom Vater übernommen hat, vor über 20 Jahren. In den ersten 3 Jahren ist er irgendwie über 20.000 Kilometer gefahren und dann so gut wie nicht mehr. So die Story vom Auto.
Ne? Ja. Ja, ja.
Und er war damals 19, wie er ihn übernommen hat.
Ja, das fand ich übrigens auch sehr spannend. So, wenn du mit 19 irgendwie von deinen Eltern den AMG 3,4, so den ausrangierten, kriegst. Irgendwie ist das ein charmanter Gedanke. Solche Eltern hätte ich auch gern gehabt.
Ja.
Ja. Den 200er D wollte ich nicht haben.
Ja, du musst halt
ein bisschen was dazwischen.
Da war der Wagen ja auch schon 15 Jahre alt oder so, ne? Wie er den dann.
Ja, und nochmal, das war die schwierige Zeit. Ne? Also vielleicht der ein oder andere Hamburger, der uns zuhört, erinnert sich. Ich habe harte Erinnerungen in der Lübecker Straße, also B75, stand so Anfang der 2000er immer so ein Auto tagsüber an der Straße und ich bin da immer dran vorbeigefahren. Genauso ein Auto, genauso. Also auch 199 mit dem Ducktail-Spoiler, AMG drauf und so und auch ein 3-4er. Das war genauso ein Auto, exakt genauso. Ich meine aber, der hatte, und das war ja auch üblich, ich meine, der hatte das Inlay der Felgen auch in schwarz lackiert. Das war ja auch häufig.
Ja.
Sieht auch geil aus bei dem Auto.
Sieht auch gut aus.
Ja. Also insgesamt muss man sagen, das kommt einem so bekannt vor, obwohl man ihn super selten sieht. Ja, so, du hast so
wir Bilder. Ihn als Coupé gerade mit AMG-Ornat, egal welcher Motor jetzt drin ist. Also ein AMG 3,4 Coupé, ich habe gesucht, ich finde kein einziges, was zu kaufen ist irgendwo.
Naja, und ich meine, wir machen jetzt seit über 6 Jahren den Podcast und guck doch mal, wie viele Coupés, also überhaupt E-Klasse Coupés, also 124er Coupés, du gehandelt hast in der Zeit.
Habe ich überhaupt eins gehandelt?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Nee.
Ja, aber die sind nämlich auch selten gut.
Ja, die, aus Gründen.
Ja.
Weil die halt immer, die waren irgendwann ganz billig und dann sind die runtergeschlurrt worden.
Genau.
Und viel eher noch wie eine Limousine oder ein Kombi.
Richtig.
Nur weil, so, ne?
Richtig.
So sportliche Coupé, kann man mal aufbrauchen.
Ja.
Ein paar schöne, dicke Felgen drauf und los geht's.
Ja.
Rondellfelgen drauf und Abfahrt.
Rondellos. Rondellos.
Rondellfelgen, da passen auch Laufen-Reifen drauf.
Ja. Gut, das verstehe ich auch immer nicht. Ich habe ja jetzt, bin heute mit
du musst, du musst den Wert sehen. Für den Besitzer, der das Auto dann so lange hat, hat das ja gar nicht den Wert, den es jetzt tatsächlich am Markt hat.
Richtig.
Er hat es übernommen von seinem Vater, ja, und hat es seit 20 Jahren. Ist ja eine andere Werthaltigkeit für ihn, weißt du, wie ich meine?
Ja, erst so. Wenn er die Scheine in den Händen hält nachher, dann denkt er, oh.
Ja,
und dann geht er los und kauft sich dann, keine Ahnung, irgendein Blödsinn für 90.000 Euro neues Auto. Ist übrigens, muss ich auch nochmal sagen, was mir, du hast es ja in Dänemark aufgefallen, in Spanien mittlerweile auch sehr, 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 sehr viele chinesische Autos. Und richtig, also und nicht nur elektrische, sondern eben auch anders motorisierte chinesische Autos. Also die fassen da immer mehr Fuß. Und ich bin, wenn du in die Einkaufszentren gehst, ne, stehen die da überall. So. Und das ist auch genau der richtige, also das ist ja genau der richtige Weg. Die Leute gehen ja nicht aktiv dahin. Aber wenn sie so ein Auto sehen, dann plötzlich beim Einkaufen sagen die, oh, der sieht ja gar nicht schlecht aus. Ach, guck mal, der ist doch gar nicht so teuer. Und wenn du dann ins Gespräch kommst und dann geht ja immer noch was.
Ich habe mir eine dänische Autozeitung mitgebracht.
Ja.
Und mein Dänisch ist eigentlich nicht vorhanden, aber du kannst ja trotzdem die Daten lesen.
Ja.
Und das ist ein Vergleichstest von so Einsteiger-Elektroautos.
Ja.
Und da kostet halt der BYD, ich weiß den Namen gar nicht mehr, kostet dann irgendwie 40.000 Kronen weniger wie ein Elektro-Twingo.
Ja, Wahnsinn.
Also der kostet direkt 20% weniger.
Ja.
So, und
ist natürlich mehr Auto wahrscheinlich.
Natürlich.
Mhm.
So, und die, wie soll man sagen, die chinesische Automobilbranche ist da, die Krake hat das fest im Griff. Ne?
Ja. Ja, mein bester Freund Tobi, der hat sich gerade den Alpine A92 bestellt.
Den finde ich auch geil. Den sehe ich ja mal, wie im Viertel ist ja ein Schwarz, ganz schwarzer.
Ja.
Aber eigentlich muss man den in Kontrastfarbe nehmen.
Ja, den in Blau mit schwarzem Dach bestellt.
Ja, ich würde den in Weiß nehmen mit schwarzem Dach.
Das ist auch geil.
Das finde ich, ist ein geiles Auto.
Ja. Er ist den Probe gefahren, er sagt, das macht Spaß, ist geil, ist auch innen drin geil, der hat cooles Leder und so, also ist auch alles beledert.
Mit Nappa-Leder, richtig.
Ja.
Also du kannst den, eigentlich kannst du den auch nur leasen, weil die leasen gerade ganz gut
sind. Ja, genau. Das.
Wenn du den konfigurierst, du kannst ihn nicht ernsthaft kaufen, weil du
landest
bei knapp 50.000 Euro.
Nein, aber Leasing ist das kein schlechtes Auto.
Nein, Leasing, das ist ja das. Du, wie immer das heute funktioniert, die Leasing gerade geht dann irgendwie los bei 249 Euro für so einen Alpine.
Genau.
Und wie bei einem VW ID XY auch. Und wenn du dann aber siehst, dass das Ding, wenn du es kaufst, 50.000 Euro kostet mit deinem Wunsch.
Das kannst du nicht machen. Nein, du kannst das nur leasen und dann ist gut und dann stellst du das Ding wieder hin und bist gut gefahren. Aber emotional, und das ist halt der Punkt, ne? Also Tobi ist halt auch so einer, der weiß ich nicht, eigentlich ist es so eine Mischung zwischen von A nach B kommen, aber trotzdem irgendwie ein schönes Auto haben wollen. Ja. Und wenn du dann dieses Erlebnis hast, dieses Auto, setzt dich da rein, merkst irgendwie, oh, das ist auch eine schöne, kompakte Form, also so kompakt, wie es halt bei so einem Elektroauto geht. Mhm. Klein sind die ja alle nicht.
Nee.
So, dann.
Und klein kommt der jetzt wieder, ne?
Ja, ja.
Der Smart Nummer 2.
Ja, der Smart.
Ich bin ganz gespannt. Ich habe mich da auf der Homepage eingetragen in diese News, bla bla bla.
Mhm. Habe ich dir ja den Link geschickt?
Hast du mir
den
Link geschickt, netterweise. Ich bin echt gespannt, also positiv gespannt. Ich freue mich drauf.
Mhm.
Ich bin ja ein alter Smart-Freund. Ich sowieso, weißt du, Smart, A-Klasse. Ich merke, diese ganzen alten Konzepte haben mir immer gefallen. Und bin mal gespannt, was Smart da jetzt zaubert. Er ist ein bisschen größer geworden, leider.
Sind ja.
2,85 Meter, glaube
ja,
ich.
Ja, es ist aber kaum länger als der letzte Smart.
10 Zentimeter.
Ja.
10 Zentimeter.
Ja.
Und damit genau die 10 zu viel, du kannst nicht mehr querparken.
Das ja. geht
nicht.
Ja, ja. Okay.
Das ist vorbei.
Okay.
Aber trotzdem, es ist ja Bedarf da hier in unseren Städten, die haben wir für kleine Autos und kleine, pfiffige Autos auch sozusagen, die auch schön gemacht sind. Und ich habe auch diese Aktion verfolgt von den Künstlern, die weltweit da Graffitis gemacht haben.
Coole Idee eigentlich, weil da das allererste Mal die echte, also die endgültige Form inklusive auch der Felgenmöglichkeiten sichtbar wird. Und zwar genau. Dann halt gesprüht, sodass es natürlich immer noch so ein bisschen fiktiv ist, aber geil.
Genau, der erste, den man so richtig, war glaube ich in Neuseeland irgendwo gesprüht, ne? Oder?
Ja, oder Australien?
Eins,
war das Neuseeland? Ja, eins von beiden, ja, genau.
Genau. Da finde ich auch coole Idee, cooler Marketing-Move auch.
Ja, finde ich auch. Also war ich auch extrem positiv. Das ist eine coole Idee, das so zu machen. Trotzdem, um nochmal kurz drauf zurückzukommen, insgesamt muss ich gestehen, die Autos, die ich am meisten auch in Spanien gesehen habe und die mich auch hier immer mehr ansprechen, sind tatsächlich die Franzosen. Und das gilt nicht nur für Renault. Also ich habe mich mittlerweile auch den R4, der sieht nicht kacke aus, wenn du den siehst.
Nein.
Ich dachte erst, der ist doof, aber der ist...
Nein. Hier fahren zwei, drei Stück rum schon, die ich permanent sehe. Nur, der ist halt zu teuer. Der kostet ja wesentlich mehr wie der R5. Das ist ja genau andersrum. Hier ist ja jetzt der R4 so der Abenteurer, so der SUV so praktisch. Und dann gibt es auch dann mit Faltdach. Kostet noch mehr und mit Baguette-Halterungen innen drin. Ist nett gemacht. Und ich finde, ich habe auch schon zwei, drei Twingos hier rumfahren sehen, neue. Geiles Auto.
Ich finde aber auch die SUVs, die sie haben, sehen gut aus. Ich finde auch die Peugeots mittlerweile, die modernen, auch. Also ich finde, die sehen nicht. Nee, ich finde, die sehen gut.
Ich fremde noch mit dem Design.
Echt? Ich finde, die sehen gut aus, weil ich setze die ja gleich mit dem, was hier so aus China ankommt. Und ich finde, da haben die Franzosen haben und insbesondere eben auch Peugeot, nee, gut,
die
Renault,
haben, Identität,
die haben ihr Corporate, genau, die haben ihr Corporate Design gefunden.
Das kannst, und du kannst ja
das
bei
gefällt
den,
mir.
Ob dann XPeng, BYD oder whatever, du brauchst
alles
das Logo
gleich.
Tauschen, das
alles gleich.
Liebmotor, du kannst es ja nicht auseinanderhalten,
nein.
Das ist der Punkt, weil
nein.
Die keine Identität haben, weil
genau. Die
haben ja auch keine Geschichte.
Nee,
die haben ja gar keine Geschichte.
Nein, und die orientieren sich an den erfolgreichen Modellen am Markt,
genau.
Aber sind nie in der eigenen Identität
genau.
Unterwegs.
Genau.
Das
genau.
Dauert dann noch Jahrzehnte.
Genau. Funktioniert aber trotzdem, die verkaufen ja Millionen von den Kisten weltweit.
Ja, muss man gestehen, ja. Das muss man gestehen. Und,
aber ich, tja.
Ja.
Stil ist nicht das Ende des Besen.
Ja.
Wie immer.
Solange es Alternativen gibt, ne? Ja, ich habe vorhin Jens übrigens heute Abend ist, also wenn ihr das hört, dann war das gestern Abend, ja, das Emil Sundowner. Ich habe ja ein kleines Voting gestartet bei Instagram. Hatte erst überlegt, ob ich das mache, aber es sollte auch nicht so rüberkommen, hier mein Haus, mein Auto, mein Boot. Aber ich habe es dann doch gemacht, mit welchem Auto ich zum Sundowner fahren soll. Und ich hätte es nicht gedacht, also erstmal die Menschen, die daran teilgenommen haben oder die es dokumentiert haben, haben solche Sachen dokumentiert wie, naja, mit dem G-Modell warst du letztes Mal da, beim ersten Mal warst du mit dem Mustang da und mit der Corvette warst du beim Night-Dings, wo du dann denkst, sag mal, die wissen das ja im Zweifel sogar besser als ich irgendwie. Und dann haben sie wirklich, also ich bin jetzt bei, glaube 45% für den Chevy Pickup. Dass ich damit kommen soll. Und da habe ich so gedacht, auch ja, irgendwie zum Sundowner passt das auch. Das ist vielleicht mal auch was anderes so. Ich freue mich drauf. Bin gespannt und habe ihn Jens eben auch immer gezeigt, weil ich habe ihn ja jetzt seit seit einer Woche erst wieder. Der war ja jetzt quasi ein Jahr lang bei Björn in Obhut, der mir sehr geholfen hat, da nochmal so die letzten Verfeinerungen dann zu machen. Der sieht jetzt vom Lack wirklich toll aus. Also wenn man bedenkt, Achtung, dass das ein 98er Chevy S10 Work Truck ist.
Du, ich habe mir den angeguckt, ist dein bestes Auto, oder?
Weiß ich nicht, aber der ist echt gut. Ja, der ist echt gut.
Nee, der ist gut.
Ja, also, der ist echt gut. Ja. Und irgendwie so ein dankbares Auto mit so einem kleinen 2,2 Liter Vierzylinder, Anhängerkupplung, Ladefläche. Das ist irgendwie, muss ich sagen, fällt mir schwer, weil ich nämlich auch gefragt worden bin, was machst du denn jetzt? Willst du den verkaufen? Und dann denke ich so, verkaufen? Weiß nicht, irgendwie so. Das sind immer alles so Gegenwerte, die den Wert, den er für mich hat, auch mit dieser speziellen Story, irgendwie nicht wettmachen können. Deshalb mal gucken. Ist aber auch ist schon ein langes Auto, ne? Schon deutlich über 5 Meter lang so. Da musst du ja auch erstmal stellen können. Im Moment geht das alles. Mal gucken. Mal gucken, was so. Bin mal gespannt, wie die Menschen heute so drauf reagieren. Ist ja irgendwie so ein. Das ist ein gute Laune-Auto und um ehrlich zu sein.
Das Kennzeichen, das kann man übernehmen, wenn man es kauft, ne?
HKJ1.
HK Jens 1, ja.
Ja. Ja. Ganz cool. Ja, ist deshalb auch mein Papa zugelassen, damit ich ihn in Soltau zulassen kann, damit ich so ein kurzes Kennzeichen kriege. Weil kurzes Kennzeichen, Blockschrift, eine Zahl, ein Buchstabe, ich glaube, da musst du. Also ich weiß nicht, was du tun musst, damit du in Hamburg so ein Kennzeichen kriegst.
Gar nicht.
Ja, genau. Gar nicht.
Das kriegst du nicht.
Nein, genau.
Kannst du dich auf den Kopf stellen.
Ja.
Die Diskussion hatte ich heute auch hier mit jemandem, der mich besucht hat. Da ging es auch um Kennzeichen. Und dass man ja kurze Kennzeichen schwer kriegt, auch in Frankfurt irgendwie, um ein Oldtimer zuzulassen. Und vieles ist da ja Behördenwillkür, ne?
Ja.
Also das ist ja, muss man wirklich sagen, man könnte ja, wenn man wollte, aber man will einfach nicht.
Bei mir ist das Interessante und deshalb ist es ja auch schön mit diesem Chevy, da ist ja alles eingetragen, inklusive 1998, dass nur kleine Kennzeichen dran passen. Und da ist genau das Maß definiert, was er nur haben kann. Und um ehrlich zu sein, das ist eben dann ein Buchstabe, eine Zahl, weil mehr geht halt nicht. Und du kriegst das schon gar nicht mehr hin, wenn du drei Buchstaben vorm Strich hast, also dein Landkreis, dann wird es auch schon schwierig. Weil dann wirst du auch mit Blockschrift alles eng. Also ja. Von daher, nee, coole Sache. Ja, ansonsten hat Jens hier ein Auto, finde ich wiederum auch ganz witzig, der hier schon oft Gast war. Wir haben nebenbei da manchmal drüber gesprochen, aber jetzt steht er zum Verkauf. Der 911er, 964, amerikanisch rot. Und
haben wir noch gar nicht drüber gesprochen?
Nein.
Richtig?
Nein. Na, wir haben über das Auto ja immer mal drüber gesprochen, weil er ja immer mal hier stand.
Ja.
Aber er war ja nie zu verkaufen.
Nee, 964er, also Porsche. Die richtige Bezeichnung war damals im März 1989, ist nämlich einer der ersten.
Ach, okay.
Porsche 911 Carrera 4.
Ja.
Und nicht 964.
Nein. 964 genau. Ist nur die interne Baureihenbezeichnung.
Porsche 911 Carrera 4. Baujahr 89, ein ganz frühes Auto mit einer ganz niedrigen Fahrgestellnummer auch. Der Wagen hat viele Besonderheiten. A, ist er nicht restauriert in dem Sinne. Der hat sein Leben in Kalifornien verbracht und stand 3 Jahre bei einem Händler draußen, einem Porsche-Händler auf dem Hof, der hier rüber kam. Und der ganze Lack ist ausgefadet und verblichen. Und das ist alles Erstlack, aber komplett patiniert halt. Und dann ist der Wagen
gleichmäßig patiniert. Deshalb fängt man jetzt auch nicht an, dieses Auto irgendwie, ich sag mal, stark zu polieren und zu schleifen, weil der Kunststoff und der Lack haben einen sehr ähnlichen Grad an Abnutzung.
Ja.
Das ist nämlich danach nicht mehr so.
Und der Wagen ist hier umfangreich technisch revidiert worden. Der Motor ist bei Jos überholt worden. Dabei hat man 3,8 Liter Hubraum gefunden und ein bisschen Leistung. Er hat eine Einscheibenkupplung, Bildstein B6-Fahrwerk, name it. Also alles gemacht, was du machen kannst. An Buchsen, Querlenker, an Traggelenken. Ist wirklich technisch komplett renoviert, neue Bremsanlage und so weiter. Und ist aber optisch so geblieben, also extra. Man hat ihn extra nicht weiter bearbeitet. Die Sitze mussten neu bezogen werden, weil waren halt kaputt von der Sonne auch. Das Besondere von dem Auto ist, es ist relativ sicher eins. Es gab ein Programm, das hieß Tourist Delivery. Und da hat Porsche Kunden und Händler aus Amerika, Kalifornien hauptsächlich nach Stuttgart eingeladen.
Mhm, genau.
Zu der Meistertour haben die das genannt. Und dann haben die so eine 1200 Kilometer Tour gemacht.
Mit alles rote.
Alles rote, genau. Carrera 4. Und es gibt ein Werbeplakat, ein deutsches auch dazu, wo du von oben so eine Schnecke siehst. Das ist auf dem Skidpad von Porsche gemacht worden, damals auf der Einfahrstrecke. Wo du, das sind 247 rote 911er zu sehen.
Stimmt, das hatte mir jemand geschickt, ein Hörer von uns irgendwie, genau. Der dann sagte.
Und da gibt es ein Making-of von den Bildern.
Ja, okay.
Und im Making-of siehst du, dass alle Fahrzeuge zugelassen sind, die auf dem Bild sind und alle ein Zollkennzeichen haben.
Ah, die ist runde?
Nee, die waren eckig, die Zollkennzeichen. Rund gab es da noch nicht. Das sind eckige Zollkennzeichen gewesen? Ja. Es ist ein eckiges Zollkennzeichen gewesen. Und lustigerweise hinten, weil die einen US-Ausschnitt hatten, waren das Kuchenbleche, die aus dem Auto rausguckten unten.
Okay.
Alle mit Stuttgarter Zollzulassung. Und dann sind die Autos gefahren worden und danach sind die wieder abgemeldet worden und verschifft worden. Und du bist ja als Kunde in Amerika geflogen. Und das ist eins von diesen Fahrzeugen, weil die Fahrgestellnummer ist so niedrig. Das ist nicht möglich. Porsche hat nicht nur rote gebaut.
Nee, klar.
Also, und es gab halt von überhaupt, das ist das Modelljahr 89. In dem Modelljahr gab es August bis Juli einmal rum. Mhm. Und es gab in den Carrera 3.2 noch ganz normal zu kaufen, als Cabriolet, als Turbo, als. Und dieses. Fahrgestellnummernkreis, also der Jahreskreis ist eine K-Fahrgestellnummer und das hat er auch. Mhm. Und es wurden insgesamt nur knapp 3200 Carrera 4 gebaut in diesem ersten Jahr. Und davon sind 1100 US-Modelle gewesen. Und er ist ein Twitter, ganz strange, weil die originale Fahrgestellnummer ist bei so einem Porsche ja in den Rand der Reserveradmulde eingeschlagen. Und das ist eine deutsche, eine WP0ZZZ.
Okay.
Und die endet aber mit den US-Ziffern hinten, weil der US-Ziffernkreis ist 450 und dann die Zahl. Und Rest der Welt wäre gewesen 400. Das heißt, irgendwer im Werk, weil das ist so strange, muss da geschlafen haben. Ja, weil es gibt dann wiederum diesen amerikanischen Aufkleber in der B-Säule.
Ja.
Da ist es eine amerikanische Fahrgestellnummer.
Ja, okay.
Ja, und die letzten 6 Ziffern sind immer dieselben.
Das ist aber bei Mercedes genauso. Die deutschen Kennzeichen, die deutschen Fahrgestellnummern haben dieses Baumuster und die amerikanischen haben Buchstaben. Und die kannst du aber ummodeln.
Mir hat einer erklärt,
und jetzt ist das ja so, es gibt ja Finn und Win jetzt.
Ja, aber bei ihm ist es falsch. Auf jeden Fall.
Okay,
das gab es
okay,
nicht. Okay. Porsche hat immer nur eine Nummer benutzen eingeschlagen.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, dass dieses durch überhaupt mit den anderen Fahrgestellnummern, das wäre nur gekommen, weil die amerikanischen Datenverarbeitungssysteme das WP0ZZZ nicht verarbeiten konnten.
Ah, okay.
Und daraufhin hat man gesagt, nee, das muss eine andere Ziffernfolge sein.
Ja, okay.
Und dadurch ist es dann eine WP0A bla 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 geworden.
Ja, vielleicht kann das einer unserer Hörer noch besser erklären.
Noch besser erklären, genau.
Ich habe jetzt allerdings mal gegoogelt, weil ich dir das nicht glauben wollte mit deinen komischen Zollkennzeichen, weil ich mich doch erinnere, dass sie oval waren. Achtung, seit 1. Januar 89 waren sie eckig.
Ja.
Also, deshalb,
diese Ovalen kenne ich auch noch.
Ja, aber die sind.
Wo du hast du oben und unten jeweils so 3 oder 4 Zahlen gehabt.
Yo.
Und so ein paar Stempel drauf.
Jo, genau.
Ja,
und
ja,
und
ja.
Das war voll geil, weil mit den Kennzeichen, die haben wir halt dann immer an den Autos gehabt, wenn wir die Autos nach Spanien gebracht haben. Ne?
Genau.
Und viele haben gedacht, das sind Diplomatenkennzeichen oder so, weil die so unfassbar auffällig waren.
War ganz selten, dass man ein Auto damit mal gesehen hat.
Ja. Und weißt du, wo du sie ab und zu noch mal siehst? Jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber so bei manchen amerikanischen Autos, die nur hinten ein Kennzeichen haben, haben die oftmals sich das alte Exportkennzeichen vorne dran gemacht.
Ah, ja, okay.
In Kalifornien und so, weißt du, wo du nur hinten eins brauchst. Ja. Nee, Kalifornien ist, glaube ich, vorne und hinten, sorry. Aber es gibt ja einige, die nur hinten brauchen.
Ja.
Auf jeden Fall sehr cool.
Genau, also dieser Porsche hier ist sehr, sehr, sehr besonders. Von der Historie her
ist es... Ja, ist auch fürs für den besonderen Kunden. Also man muss halt sagen, ist der typische Porsche-Kunde, der irgendwie ein Auto sucht, mit dem er vor die Eisdiele fahren kann.
Nein,
genau.
Der Driver muss den kaufen.
Genau.
Das ist ein Auto für den Driver.
Genau, ist der für den Drive-In beim McDonald's.
Ja, genau. Nee, das ist jemand, der wirklich damit fahren will, auch mit dem Motor, mit dem Setup und so weiter. Ja. Ne? Ist richtig geil. Und das Auto fährt auch toll, ich bin ja auch schon gefahren. Der ist wirklich, wirklich schnell mit dem Motor, wirklich schnell.
Wer vor die Eisdiele will, der soll lieber den schwarzen 928 kaufen, den du da stehen hast. Ja. Ist auch mal wieder so ein...
Oder den Lader, aber den Lader hat sich nie jemand angeguckt.
Ernsthaft?
Nee. Was ein geiles Auto eigentlich.
Weißt du, du bist ja für sowas nicht zu haben, ne? Aber eigentlich müsste man sagen, hey, pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen jetzt den Lader und wir fahren damit nach Warschau.
Und dann?
Oder nach Moskau.
Kommen wir nicht an.
Wieso nicht? Im Lader kommen wir an, wir definitiv.
In Russland war vorher erschossen.
Ja. Nee, glaube ich nicht. Wenn du im Lader kommst, ist alles gut.
Ja.
Hä?
Ja.
Mother Russia.
Ja.
Made by Mother Russia.
Hätte ich nicht gedacht, dass da gar nichts passiert.
Ich auch nicht.
Weil der Zustand ist ja auch, du kannst ja gar nicht verbessern. Das ist ja so krank, das Auto.
Ja, du hast recht. Irgendwie ist das schade, ne? Also ist auch schade, ist ja jetzt auch der in Anführungsstrichen Lader-Importeur, ist er insolvent, weil da ja natürlich nichts mehr passiert. Und das hat ja ewig noch, also es wurden ja ewig noch Lader Niva hierher gebracht.
Jetzt erst halt vorbei, ne? Bei diesen ganzen dicken Kisten, die da heute auftauchen werden, was wäre das ein cooler Antritt auch bei Sundowner gewesen?
Ja, hast du recht.
Mit so einem Lader.
Ja, hast du recht. Ja, also, der Lader ist ein echter Sundowner. Da ist die Sonne schon untergegangen.
Ein Abturner, meinst du?
Ach je. Ja, und dann hast du ja dein wie sage ich immer, Mini-Rolls-Royce wieder.
Ja, so geil, oder? Hammer,
ne? Du liebst das Ding, ne?
Ja, ist geil. Ich habe vor ein paar Jahren an diesen netten Arzt verkauft, der da auf Firmen rumgefahren ist.
Aha.
Jetzt steht er hier wieder. Das ist ja wirklich innen drin alles wie ein Rolls-Royce.
Was ist das für ein Auto? Sag das nochmal genau.
Diese dicken Teppiche, dieses, wie soll man das nennen? Also es gab ja von Austin gibt es ja die Ado 16 Baureihe und die ist ja sehr umfangreich. Also es gibt in der Ado 16 Baureihe gibt es ein Austin. Da gibt es einen Wolseley, da gibt es einen Innocenti, da gibt es einen Vandenplas. Das hier ist ein Vandenplas. Der kleine ist ein Vandenplas 1100, erste Serie. Es gab auch noch einen 1300er hinterher.
Mhm.
So eine Frontantriebsplattform, die eigentlich, wenn man es sich genau anguckt, Mini-Technik. Also ist genau quer eingebauter Motor, Kühler an der Seite, ist alles wie Mini. Und dieser Vandenplas ist innen drin. Selbst das Armaturenbrett, das ist ja alles echtes Holz. Und dann hat er so ein kleines, ist wie ein kleiner Rolls-Royce. Der hat doch so ein Bedienpanel wie ein Rolls-Royce, wo alle Schalter zusammengefasst sind. So ein schwarzes. Der hat auch einen Wolldachhimmel innen drin. Und dann diese dicken Teppiche und dieses Leder und dann diese ausklappbaren Tische. Das ist total, also übrigens, wenn du das Handschuhfach aufmachst, selbst da ist es innen drin, ist es auch komplett Wurzelholz poliert. Und wenn du es aufgeklappt hast, hast du so zwei silberne Vertiefungen, wo du dein Glas reinstellen kannst.
Unfassbar.
Das ist ein unfassbares kleines Luxusauto. Und das war tatsächlich in England so, dass dann in einer großen Stadt wie London der feine Herr ist halt mit so einem Vattenblas vorgefahren. So ein City-Rolls-Royce auf Deutsch gesagt. Eigentlich ist es der klassische so Bruder von Mini Goodwood.
Ja, ne?
So. Genau, die beiden, die haben sind eine Idee.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ja, ja, ich habe, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, Jens. Ich habe dir den auch schon mal gezeigt, weil in Spanien werden die auch manchmal gehandelt, aber nicht von Vandenplas, sondern auch einer, der auf der Baureihe ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Innocenti ist oder was gab's noch. Also
Austin.
Ja.
Wolseley.
Kann ein Austin sein. Also es gibt ja da auch, muss man sagen, bestimmte Marken, die bestimmte Fahrzeuge dann eben auch auf dem spanischen Markt angeboten haben. Und die scheint es gegeben zu haben. Ab und zu taucht mal so ein Auto auf. Skurril.
Die Autos hast du in meiner Kindheit, sind die in Dänemark auch immer alle unterwegs gewesen. Auch die ganzen
Morris,
Marina und so weiter. Dänemark hat ja eine Freihandelszone mit England gehabt, deshalb.
Ja, das macht Sinn.
Ja,
das macht Sinn. Ja. Naja, gut.
Ja. Ein tolles Auto, ist ein Rechtslenker leider. Da bin ich dann raus. Ich mag es einfach nicht. Ich bin einfach rechtsgelenkte Autos fahren ist einfach nicht mein Thema.
Nee, meinst du auch gar nicht. Also
ich habe ja mal einen rechtsgelenkten Alpha gehabt. Eine rechtsgelenkte Kantenhaube. Die, jetzt kommt's, die wurden ja dann als Bausatz nach Südafrika geliefert und bei Mercedes-Benz in Pretoria montiert.
Nicht dein Ernst.
Mein Ernst. Und so einen rechtsgelenkten Südafrika Bertone 1600 von 1965 hatte ich mal. Dann bin ich eine Saison damals in Köln noch, bin ich den gefahren und irgendwie dieses, also ich habe kein Problem damit von der Bedienung her, auch mit dem Schalthebel auf der anderen Seite. Ups. Aber was mich einfach nervt ist, du kommst in kein Parkhaus rein, du, also musst jedes Mal aussteigen, ums Auto laufen und ich habe immer dieses, neben deinem linken Auge ist ja die Straßenmitte. Aber da ist sie ja nicht, wenn du auf der anderen Seite sitzt. Und du fährst immer aus Versehen so rüber, ich jedenfalls. Ich, nee, rechtsgelenkt ist nicht mein, ich mag das nicht.
Also ich muss gestehen, ich bin damit nie mehr als 3 Meter gefahren. Ich hatte ja damals, das war so eine coole Geschichte eigentlich, ich versuche es schnell zu machen. Ich hatte damals einen tollen, ziemlich leicht verrückten Kunden, der aus Prinzip und aus Bock in Deutschland einen Rechtslenker fahren wollte. Und er hat bei mir zwei Autos hintereinander gekauft, 2 SLK, rechtsgelenkt, mit deutscher Spezifikation, also nicht UK-Spec oder so, die er hier gefahren ist. Einfach, weil er es wollte und weil er es geil findet und fertig. Das war damals so, weißt du, ja, das musst du erstmal hinkriegen. Bei mir haben ja alle gedacht, wenn du so ein Auto bestellst, denken ja alle, ist ein Exportfahrzeug. Und dann habe ich gesagt, nee, der hat auch keine UK-Spec. Also der geht eigentlich da gar nicht zuzulassen, weil die UK-Specs sind eine Handvoll Extras, die du haben musst, die es in Deutschland nicht in Serie gibt, wie zum Beispiel Ersatzrad ist Pflicht, also Tire Fit ging nicht, Ersatzrad musste es sein, du musst eine Alarmanlage haben, das war Pflicht bei englischen Autos, erinnerst du dich bestimmt auch noch, und da gab es noch irgendwie 1-2 Dinge. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn, das war eine sehr spezielle Erfahrung und ja, glücklicherweise, ich habe sogar eins von denen in Zahlung nehmen können, hat einer unserer lieben englischen Gebrauchtwagenverkäufer, ein Engländer, hat den tatsächlich dann in England verkauft, als Rechtslenker.
Gebraucht ging das dann. Ja. Ich bin da raus bei Rechtslenkern.
Ja, ich auch. Irgendwie. Das ist nichts für mich. Gut, wollen wir mal gucken, ob wir einen Rechtslenker ziehen, Jens? Quartetto Roulette, wir spielen heute deutsche Klasse. Da wird es wahrscheinlich was. So.
Ja.
Von Schmidt-Spiele. Komischerweise, es gibt nicht viele dieser Quartetts und ich finde das hier gar nicht schlecht von Schmidt-Spiele. Aus den 90ern, aber was soll's. Ziehst du zuerst oder ich?
Ich zieh.
Du ziehst, gut. Oh, ist nicht so ein freudiger Blick bei Jens, mal gucken.
Ich fand die Motorisierung immer interessant, die Bezeichnung.
Okay. Dann versuchen wir mal einen Tipp zu geben. Du fandst die Motorisierung immer interessant, die Bezeichnung. Mhm. Ist das ein besonderer Motor oder ist es nur die Bezeichnung? Ein VTEC? Ist das ein VTEC?
Nee, das ist ein 2,6 Liter.
Dann ist es ein Opel.
Nein.
Oh, okay. Kein Opel?
Nein.
Mercedes?
Nein.
Also es ist ein deutsches Auto, ne? Wir haben ja. Ich meine, wenn das Quartett deutsche Klasse heißt, sollte es ein deutsches Auto sein. Okay, also 2,6 Liter. Ah, ist es ein BMW?
Nein.
Okay, also kein BMW, kein Mercedes, kein Opel, den ich halt 2,6 Liter kannte. So, was gibt's noch?
Welchen Opel gibt es halt 2,6 Liter?
Omega 2,6 Liter.
Ah ja.
Ja.
Guck mal, so was gab.
Ja.
MV6.
Wir sind hier in den 90er Jahren, bitte?
MV6 hieß
der. Nee, der hatte mehr Power. Ach nee, so. Es gibt einen normalen 2,6er.
Ah ja, okay.
Lass mich mal überlegen. Also, wir sind in den 90er Jahren. 2,6 Liter. Ein Audi kann es nicht sein. Doch, ein Audi. Na klar, ist ein Audi.
Stimmt.
Und zwar, das ist der kleine Sechszylinder. Das ist ein Audi 100.
2,6e.
Ja. 150 PS oder so?
Genau, 110 Kilowatt, 150
Siehste?
PS.
Ja. Und das war, genau, das war der kleine Sechzehner, der kleine Bruder vom 2,8er.
Genau.
Warum man sowas kaufen sollte, weiß ich zwar nicht.
Ist auch so eine schräge,
Aber
so eine Zwischenmotorisierung,
ja,
ne?
kannst du dich noch daran erinnern, der 2,8er war ja quasi, muss man ja sagen, weil es nichts Größeres gab, der Nachfolger des Audi 200.
Genau.
Kannst nicht anders so.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie die alle ausgesehen haben, die ersten? Ich werde das nie vergessen. Witzigerweise hatte nämlich damals ein guter Kumpel von mir, Ulf, die Mutter, die hat so ein Auto gehabt, nachdem sie diesen 200 Turbo Quattro hatten, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen hatten. Und der war dunkelrot metallic, da gab es so ein
Ja.
dunkelrot. Dann hatten die diese, was sind das? 8 Speichen, 7 Speichen, 9 Speichen Felge, so
Ja.
Speichenfelge. Und die Dinger waren ziemlich bieder, so irgendwie, ne? So hatten ein ganz schönes Cockpit eigentlich. Es war alles nicht schlecht, aber auch nicht so, dass du Hurra geschrien hast, oder? Das
Genau richtig.
war, weiß nicht, der Audi war ein bisschen zu glatt.
Ja, und den Motor gab es ja auch im Audi 80, gab es ja auch einen
Genau,
2,6.
genau,
Genau.
genau. Darum, da
Da
wiederum
war
finde
das
ich
ja schon so
das,
eine Top-Motorisierung
ja,
mehr.
genau,
Ne?
da war das dann schon amtlich,
Aber
ja.
auch ganz ernsthaft, da hat er halt irgendwie 17 PS mehr wie so ein Audi 2,3 E-5-Zylinder, der ja viel geiler ist, weil er einen eigenen Klang, einen eigenen Sound hat. Was ich meine,
Ja,
ist ja
ja,
viel
ja.
mehr Audi wie so ein Sechszylinder eigentlich.
Absolut, ja, absolut.
Das habe ich nie das fand ich mal merkwürdig.
Was ich ganz schön fand, sie haben damals ja schon angefangen, die Motoren, wenn du die Haube geguckt hast, gut aussehen zu lassen.
Ja.
So mit vernünftigen
Ja,
Verkleidungen,
da
also der
stand der
V6 sah gut
V6
aus.
drauf.
Genau,
Ja.
genau. Ich ziehe. Gucken, was ich für dich hier mal schönes ziehe. So, also hier von hinten so. So. Ah ja. Ja. Ja, damit, erstmal wäre das auch, finde ich, ein geiles Garage-11-Auto. Ich weiß nicht, ob du so ein Auto schon mal gehandelt hast. Es ist, ja, ich versuche es mal ohne Klischee, weil ich hier auch niemanden beleidigen möchte. Das war laute Musik und Eisdiele. Da gehörte dieses Auto hin.
Ein Ford Escort Cabriolet.
Nee, heftiger.
Ist ein deutsches Auto,
Ja,
klar. Ist
deutsches
ein
Auto.
Ford?
Nein.
Ein
Nee.
BMW?
Ja. Ja.
Laut. Ein BMW Cabriolet.
Ja.
Ein E30.
Nee, wir sind ja ein bisschen später.
Also ein E46.
Nee, wir sind ein bisschen früher.
E36 Cabriolet.
Ja, aber was für eins?
325i.
Nee.
328i. Gab's denn?
7000 Umdrehungen, sage ich nur.
Ein M3 Cabriolet.
Ja.
In Dakar-Gelb.
Nee, in Rot.
In Rot.
Aber das war damals ein Flieger, ne? Oh,
Ja, sorry, immer
ein
noch. Ist heute noch
M3
ein,
Cabrio.
sorry, ist immer noch ein Flieger.
Das war damals, damit warst du damals wirklich der King, möchte ich behaupten. Hast du so ein Auto schon mal gehandelt? Aber ein M3 E36 doch bestimmt schon, ne?
Nein.
Bist du sicher jetzt?
Bin ich mir ganz sicher.
Echt?
Ja.
Kann ich mir mal gar nicht vorstellen, dass wir nie,
Nein,
nein?
nein.
Kein drei, kein
Nee,
Viertürigen?
ich habe überhaupt BMW ist bei mir immer ein bisschen unterbelichtet, auf Deutsch gesagt.
Ja?
Ja.
Hm.
Ist ganz merkwürdig.
Ja, ich muss jetzt wirklich mal nachdenken, wann ich überhaupt mal einen Spitzen. Also, die Autos sind ja zerheizt worden, ne? Die
Ja,
sind wirklich
natürlich, klar.
zerheizt worden.
Klar.
Die sind, also selbst
Und
der
heute sind die aber
allerletzte
richtig
Besitzer.
teuer, ne?
Ja,
So
möchte ich
ein
gar nicht wissen, wenn du einen guten findest. Also.
Dakar-gelben 5 M3 oder so im Top-Zustand.
Dakar Gelb 2.
Ja, ist so ein helles Gelb, so
Ja.
ein Blütengelb
Ja,
gewesen,
genau.
ne?
Genau. Ja, den gab's, das gab es ja beim Cabrio oder das gab es aber auch beim Coupé. Oder hier ist Estoril Blau. Gab es auch.
Estoril-Blau gab es auch.
Genau, genau.
Rennstrecke.
Ja. Ja, es war schon krass, wenn man, also ich kann mich immer noch daran erinnern, wenn du so ein Auto gesehen hast so aus der Ferne, dann gucktest du rauf und sagst, oh, M3-Spiegel, ne?
Ja,
Das war ja so.
die hatten die an so zwei Stegen. Die standen ja.
Ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. Ja. M3-Spiegel, ne? Viele haben ja Schürze nachgerüstet und ja, und. Aber die Spiegel, die waren schon teuer.
Ja, M3-Spiegel nachrüsten, das war aber
genau. Großes Tennis. Dann diese M-Technik-Felge, ja. Die war, sah ja auch ganz
aber
cool
M3-Spiegel aus. Aber M3-Spiegel gab es dann auch für andere Autos.
Ja, na klar. Ja, also stimmt.
Das war ja ein geflügeltes Wort.
M3-Spiegel war tatsächlich nachher. Also M3-Spiegel, also du brauchtest M3-Spiegel, böser Blick.
Genau.
Dann brauchtest du irgendwie schwarze Rückleuchten. Du brauchtest eine Azef-Felge oder eine Borbet?
Ja, Azef, nee, wenn dann Borbet. Azef war schon so. Ne?
Und dann noch so ein BBS oder Zender Bodykit.
Ja, krass.
Ja, geil. Also, ja. So war das.
Ja, so war das.
So war das. So war das. So war das. Und das gab's alles. Das ist ja das, was heute. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, wenn wir sagen, das fehlt heute bei Tuning, dann sagen andere, nee, ihr müsst nur mal richtig hingucken. Es gibt immer noch so.
Anders halt heute.
Ja, genau. Ja. Genau. Nur leider gibt es eben, und das ist, glaube ich, das Thema, du kriegst halt heute vom Hersteller halt schon unheimlich viel, ne? So mit großer Felge und irgendwie.
Ja, aber so langsam oder auch nicht mehr. Es wird ja alles entfeinert und du hast immer plötzlich auch nur noch so komische Pakete. Und plötzlich kannst du gar nicht mehr so individualisieren. Das kannst du bei kaum einem Hersteller noch, wenn du in die Programme mal gehst. Und jetzt mal abgesehen vom Elektro-Ferrari, den du. Es gibt, also das ist ja ganz krank, was du da machen kannst.
Ja.
Also bei diesen Luxusherstellern, auch ein Rolls-Royce oder Bentley.
Gut. Aber wenn du über 400.000 Euro für ein Auto ausgibst, wäre schon ganz gut, wenn du da auch bestimmen kannst, wie er aussieht.
Aber selbst wenn du auch bei Volvo gehst und einen Konfigurator, früher hast du irgendwie, ich sage jetzt mal, 10 Farben gehabt. Heute ist halt 4. Ne? Und alles ist irgendwie nur Blackline und so. Also es fehlt ja so dieses, du kannst so ein Auto gar nicht mehr so zusammenstellen, so wie das, weißt du? Kaum noch, ganz selten.
Ja, es fehlen auch manchmal so diese Präsentationsfarben, an die du dich erinnerst. So,
ja, ja,
ne?
Genau.
So, die müssen ja nicht immer gut sein. Also das.
Aber die sind ja prägnant gewesen. Die waren dann auf der Automotoren Sport und dann kannte das halt. So ein Dakar-gelber M3, ganz klar.
Ja.
Punkt aus Ende.
Ja, ja. Ja, deshalb hatte ich, und weil du das gerade sagst mit Dakar-gelb, ich hatte ja ein paar gelbe Autos gepostet in der Zeit, in der ich in Spanien war, weil die immer für mich so auffällig waren. Unter anderem eben auch diesen Renault Megane Coach. Nee, Megane Coach?
Ja, Megane Coach. Ja.
Genau.
War typische Farbe Coupé. In diesem Gelb.
Genau. Und was ich echt geil fand, war der Seat.
Welcher Seat war das nochmal?
Das war das Seat Coupé. Das Seat, ich hätte jetzt fast gesagt Toledo Coupé, stimmt nicht. Warte, wie heißt das? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Siehst du, so ist das manchmal. Ich hatte das Auto allerdings auch, muss man sagen. Ich habe das Auto da gesehen und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, ja doch, den musst du posten. Und zwar Seat Cordoba Cupra Coupé. Alter, Jens guckt gerade.
Dass man das überhaupt Coupé nennt, nur weil hinten die Türen zugeschweißt sind.
Nee, aber das ist schon irgendwie, also ich muss gestehen, du siehst den dann da und denkst, dann habe ich reingeguckt, dann hat er auch richtig Sportsitze gehabt, Leder, ja. Schwarz-Rot
also wenn,
und so.
Lieber Zuhörer, wenn du ein Cordoba Cupra Coupé hast, oder wie immer das heißt, herzlich willkommen beim Future Classic Day.
Ja.
Es wird ja nicht alles ein Klassiker, nur weil es da steht, aber du kannst gern vorbeikommen.
Ja, das wird echt spannend. Also ich freue mich da schon total drauf. Also, da sehen wir uns Ende...
Am 29.8.
Ende, genau, am 29.8. Ende August, Ende Podcast, Ende gut, alles gut.
Tschüss.
Tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.